Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, so, herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Schön, dass Sie die Profis auch mit in den Urlaub genommen haben. Wo hören Sie uns denn jetzt gerade? In den Bergen vielleicht? Oder am Strand? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie ganz gemütlich irgendwo in einer Ferienwohnung gerade sitzen, das Frühstück vorbereitet haben und die Profis hören, weil Sie nicht darauf verzichten wollen. Danke dafür. Wir belohnen Sie mit einem Gewinn. Wenn Sie sich trauen, im Scannerspiel mitzuspielen, für alle, die das noch nie gemacht haben, kann ich noch mal kurz verraten, worum es da geht. Da legen wir Ihnen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft vor. Manche davon haben wir verfälscht, manche davon stimmen, sind aber unglaublich. Und Sie müssen rausfinden, was ist richtig, was ist falsch. Nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis. Und das ist heute erschienen im Verlag C.H. Beck von Albert von Schirnding, Galerie der guten Geister von Sappho bis Beckett. Das ist ein literaturwissenschaftlicher Führer über die guten Geister. Kein Leben ohne gute Geister, sagt Albert von Schirnding. Er hat sich in der Philosophie umgeschaut, in der Musik. Er zitiert Shakespeare, Schopenhauer, redet von Sappho und Aphrodite. Das ist so eins von diesen Büchern. Wenn Sie das gelesen haben, dann können Sie auf der nächsten Party sagen, wie es schon bei Hamlet hieß. Das kann man ja immer ganz gut gebrauchen. Wenn Sie das haben wollen, dann bewerben Sie sich jetzt als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Kai.
Schönen guten Morgen.
Oh, das ist aber eine schöne Verbindung. Kai, du bist super präsent. HD-Telefonleitung. Von wo rufst du denn an?
Tatsächlich vom Land, aus Wusterwitz.
Soll man niemand behaupten, in Brandenburg gäbe es schlechte Telefonleitungen. Wusterwitz, das ist Richtung Westen von hier aus. Na, warte, lass mich raten, Potsdam-Mittelmark?
Ja, genau, halbe Strecke nach Magdeburg.
Und gibt einen schönen See da auch, ne?
Ja, ganz toll.
Wie ist der im Sommer?
Kühl genug, dass ich eigentlich nur die Füße reinhalte.
Nein, im Ernst? Ich meine, bei den Temperaturen, die wir hatten die ganze Zeit schon.
Ach, ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen... Naja.
Kai, weißt du, hat es irgendeine Bedeutung mit diesem Namen? Hast du dir mal Gedanken drüber gemacht? Wusterwitz? Das ist ja, man weiß ja immer nicht, ob man in einem Witz wohnen möchte.
Nein. Also der Name ist ja schon sehr alt.
Ja.
Wusterwitz ist ja schon, wir sind auf dem Weg auf die 800-Jahr-Feier, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm.
Und ja, keine Ahnung, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir noch nie so wirklich durchgelesen.
Wir fragen mal die versammelte Intelligenz da draußen. Ich bin sicher, dass wir gleich noch einen Anruf kriegen, der das aufklären kann. Kai, Frage Nummer 1 kommt hier.
Ja.
Die Artenvielfalt nimmt stärker ab als bisher angenommen. Das zeigt eine neue europaweite Analyse. Demnach sind etwa 20% der 15.000 untersuchten Pflanzen- und Tierarten in Europa vom Aussterben bedroht. Ist die Bedrohung in Europa bereits alarmierend, könnte sie in anderen, artenreicheren Regionen wie den Tropen noch schlimmer sein. Diese Gebiete sind allerdings nach wie vor unzureichend erforscht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass weltweit etwa 2 Millionen Arten gefährdet sein könnten. Als Hauptursache sehen die Forschenden die Zerstörung des Lebensraums durch intensive landwirtschaftliche Nutzung.
Ja, manchmal muss man gar nicht so um die Ecke denken, Kai.
Nee, das denke ich auch. Also, dass das Artensterben wirklich zunimmt und dramatische Ausmaße annimmt, ich glaube, das ist ja allgemein bekannt.
Ja. Ja. Ne, wir haben, genau, das ist allgemein bekannt und stimmt auch. Tatsächlich. Das Forschungsteam hat rund 15.000 europäische Arten untersucht und rund 20% davon, also jede fünfte Art ist vom Aussterben bedroht, bei Pflanzen sogar jede vierte, mehr als jede vierte. Bei den Wirbeltieren sind 18% bedroht, das sind Amphibien, Vögel, Fische, Säugetiere, Reptilien. Und höher als bisher angenommen ist der Anteil der vom Aussterben bedrohten wirbellosen Tiere, der Insekten zum Beispiel. Jede vierte Art ist gefährdet. Keine guten Nachrichten. Kai, Frage Nummer 2.
Die Jahreszeiten haben keine Auswirkungen auf die Tiefsee. Sommer, Frühling, Herbst oder Winter. In der Tiefsee ist das Wetter immer gleich. Herausgefunden haben das Forschende des National Oceanography Center in Southampton. Dafür verankerte das Team spezielle Sensoren, die in der Tiefe durch akustische Unterwasserkameras die Strömungsdynamik überwachten. Das Ergebnis? Die Strömungen in der Tiefsee verlaufen gleichmäßig, unbeeinflusst von den jahreszeitlichen Wechseln an der Wasseroberfläche.
Ich hatte gleich wieder diesen Schlager im Kopf. Ich glaube, Wenke Mühre war das. Ne? Sommer, Frühling, Herbst und Winter bin ich nah bei meinem Schatz auf dem Fußballplatz. Unglaublich, was für ein Quatsch man so erinnert. Wirklich.
Ja, das stimmt allerdings dann doch irgendwie. Ja, oh je.
Ja.
Also ich glaube, die Tiefsee ist wirklich ein so in sich geschlossener Lebensraum. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da unten wirklich nichts ankommt.
Mhm. Ja, also das ist aber falsch. Kai, aber schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Nee, das ist natürlich eine von genau diesen Fragen. Unglaublich, aber wahr. Bislang ist man auch tatsächlich davon ausgegangen, dass die Strömungen der Tiefsee gleichmäßig verlaufen, ungeachtet der Wetterumschwünge auf der Erde. Jetzt gibt es aber neue Messungen, gibt neue Messmethoden, die sind genauer und die zeigen ein komplett anderes Bild. Strömungen beschleunigten sich, wurden langsamer, haben zum Teil komplett die Richtung geändert, ähnlich wie sich das Wetter an der Oberfläche ändert, also auch unter Wasser. Kai, war trotzdem schön.
Ja, vielen Dank.
Schönen Sommer noch, ne?
Ja, danke.
Mach's
Sie
gut.
Auch.
Ciao, ciao.
Ja, danke. Tschüss.
So, wen haben wir denn hier? Wollen wir mal gucken, wen wir hier haben. Zum Beispiel Kirsten. Hallo, Kirsten.
Hallo, Halli. Einen schönen guten Tag.
Kirsten, von wo rufst du an?
Berlin-Weißensee.
Aus Weißensee. Hast du da schon auch einen schönen Sommer verlebt bisher? Warst du in der, wie heißt es, freie Lichtbühne? Ich vergesse das immer. Oder freie Luftbühne?
Nur drumherum, aber der Plan ist, in diesem Monat dort mal hinzugehen, genau.
Programm ist jedes Jahr immer wirklich ganz wunderbar, ne? Da habt ihr es gut mittendran.
Genau,
und der See,
das ist schön.
Der See selber, ist das was für dich?
Ja, er ist schön zum Drumherumlaufen, aber reingehen tue ich auch nicht.
Also wasserscheue Mitspieler hier. Kirsten, erstmal danke, dass du dabei bist. Die dritte Frage ist dann auch gleich die spannendste, weil danach gibt es das Buch, wenn du richtig liegst. Hier kommt die Frage.
Mediale Aufmerksamkeit durch Papstbesuche fördert Menschenrechte. Forschende der Universität Brüssel analysierten alle Papstbesuche außerhalb Italiens seit 1964. Dabei stellten sie fest, dass sich der Schutz der Menschenrechte vor den Besuchen in Demokratien signifikant verbessert hat. In Autokratien gibt es ebenfalls strategische Zugeständnisse, wie Beispiele aus Kuba oder den Philippinen zeigen. Länder, die hohe mediale Aufmerksamkeit durch einen Papstbesuch erhielten, ließen beispielsweise politische Gefangene frei. Ein starker Fokus der Medien auf die Menschenrechtslage rund um die Papstbesuche könnte diese Verbesserungen erklären.
Mhm.
Also wissen tue ich es nicht, aber ich denke, das stimmt.
Ja, also laut Studie stimmt es auch tatsächlich. Ich finde nur, man muss da immer vorsichtig sein, welche Schlüsse man da zieht. Also bei bestimmten Ländern kann es ja einfach sein, dass sich im Laufe der Jahre, was heißt genau vor einem Papstbesuch, ne, sowieso die Menschenrechtslagen immer verbessern. Aber überzeugen lassen habe ich mich dann durch die Aussage, dass auch in Autokratien Gefangene freigelassen worden sind vor einem Papstbesuch. Ja. Da kann man sagen, ja, das stimmt. Um diese Auswirkungen zu verstehen, haben die Forscher die strategische Interaktion untersucht zwischen der katholischen Kirche und den Regierungen des Gastlandes. Und demnach gibt der Papst durch während seiner Reisen öffentlich geäußertes Lob oder Kritik einen Anreiz für Regierungen, die Menschenrechtssituation ihres Landes zu verbessern. Ja, falls sich also da draußen mal jemand gefragt hat, warum sind Papstbesuche immer so prominent in den Medien, jetzt haben wir einen Grund. Kirsten, herzlichen Glückwunsch.
Darf er ruhig öfter kommen.
Ja, du hast ein tolles Buch gewonnen, Galerie der guten Geister von Sappho bis Beckett. Ein tolles literaturwissenschaftliches Buch von Albert von Schirnding, erschien im C.A. Beck Verlag, kostet im Buchhandel 20 Euro. Aber ich versuche dir das jetzt noch mit diesem Angebot wieder abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ja, also du kannst jetzt aufhören, hat keiner was dagegen.
Auf keinen Fall, ich will auf jeden Fall weitermachen.
Hier kommt Frage Nummer 4.
Ein Gen verursacht die Stacheln bei Rosen. Keine Rose ohne Dornen. Forschende des Cold Spring Harbor Laboratory in New York haben nun das sogenannte PL-Gen identifiziert, das die Stachelbildung bei Rosen auslöst. Das PL-Gen liegt in einer uralten Genregion, die für die Produktion des Hormons Zytokinin verantwortlich ist. Zytokinin beeinflusst die Zellteilung und die Vergrößerung der Zellen, wodurch es zu einer Stachelbildung kommt. Bei Pflanzen ohne Stacheln fanden die Forschenden Mutationen im PL-Gen. Bei Pflanzen mit Stacheln blieb dieses Gen unverändert.
Oh, ihr seid gemein.
Die vierte Frage ist immer ein bisschen gemein. Das ist so, Kerstin.
Ja, nee, das stimmt nicht so ganz.
Ach so?
Aber,
okay, du hörst die Profis
öfter als ich. Manchmal ist es ganz, also ja, es ist ja immer sehr subjektiv. Ich sage, das stimmt.
Du sagst, das stimmt. Liebe Kirsten, in Berlin-Weißensee, ja, was soll ich sagen? Du liegst vollkommen richtig.
Das ist sehr schön.
Oder? Ja, die neuen Erkenntnisse sind nicht nur für die Evolutionsforschung wichtig, sondern auch für die Landwirtschaft. Denn durch gezielte Mutationen im PL-Gen, ich nehme an, mit der Genschere CRISPR-Cas könnten die das machen, könnten Pflanzen dauerhaft von ihren Stacheln befreit werden. Aber mal ehrlich, Kirsten, eine schöne Rose ohne Stacheln, wäre dir noch genauso romantisch?
Ich denke schon.
Ja, ich habe da so meine Zweifel. Aber danke, dass du bei uns warst. Schönes Wochenende wünsche ich.
Ne? Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, das wünsche ich auch.
Und denk dran, morgen haben wir einen Sommersonntag hier, die The 60s. Das wird auch wieder ganz großartig.
Ja, der interessiert mich auch sehr. Ne? Das ist genau mein Thema.
Und du weißt, jetzt nicht auflegen. Ne? Mach's gut.
Alles klar.
Tschüss, tschüss.
Ciao. Ciao.
Künstliche Intelligenz kann vieles, was sinnvoll ist, aber auch einiges, wo wir einfach mal ein Fragezeichen dahinter setzen sollten. Sie könnten zum Beispiel heute bereits von den Menschen, die Sie am meisten lieben, Sprachaufnahmen machen und ein paar schöne Videos. Und dann sorgt ein KI-Programm dafür, dass Ihre Freundin im Computer täuschend echt weiterlebt, auch wenn die sich längst einen anderen gesucht hat. Und so können Sie sich Ihr Leben lang weiter unterhalten, sogar mit Bild, wobei nur einer von Ihnen beiden älter wird. Klar, offenbar nehmen solche Angebote besonders Menschen an, die wissen, ihr Kind, ihre Frau, ihr Vater könnte bald sterben, nach einer Krebsdiagnose zum Beispiel. Der Medienkulturwissenschaftler Dr. Martin Hennig vom Internationalen Zentrum für Ethik der Wissenschaften an der Uni Tübingen untersucht diese Praktiken im Forschungsprojekt EDILIFE. Herr Hennig, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was genau haben Sie gemacht? Wie haben Sie sich Ihrem Forschungsobjekt genähert?
Also wir haben uns erstmal angeguckt, was für Technologien eigentlich insgesamt auf dem Markt existieren. Und das ist ja ein breites Spektrum und die haben wir versucht zu systematisieren und zu untersuchen, was für ethische Problemstellungen und auch Potenziale mit diesen Techniken einhergehen können.
Aber Sie haben nicht mit Trauernden selbst gesprochen, sondern eher mit denen, die begleiten, Bestatter, Trauerredner, Sterbebegleiter?
Genau, Palliativmedizinerinnen, Vertreter unterschiedlicher Religionen und so weiter. Da haben wir etliche empirische Interviews auch geführt, um sozusagen deren professionelle Meinung über die Stellung dieser Technologien in sozusagen ja sehr sensiblen Bereich von Tod und Trauern einschätzen zu können.
Sind denn alle eher so dabei und sagen, wow, toll, dass es jetzt möglich ist?
Nee, gar nicht, eher das Gegenteil. Also da wird mit großer Skepsis drauf geschaut. Es ist ja auch die Frage, wie man diese Technologien genau anwendet. Also es gibt ja Bereiche, Erinnerungskultur beispielsweise, wo Zeitzeuginnen, die in absehbarer Zeit versterben werden, simuliert werden können. Sowas wird in New York zum Beispiel schon in einem Museum praktiziert.
Wenn man zum Beispiel wissen möchte von Zeitzeugen, wie war das denn wirklich von Leuten, die den Holocaust überlebt haben?
Genau, das ist das Beispiel aus New York, genau. Mhm. Was anderes ist aber der private Bereich und dann muss man schauen, mit was für einer Situation man es eigentlich zu tun hat. Also reden wir von einer Situation, wo der Tod eines geliebten Menschen nur wenige Wochen zurückliegt und sozusagen ja noch sehr, sehr akute emotionale Prozesse am Werk sind. Oder reden wir von dem Prozess, wo, keine Ahnung, die Enkelkinder nach 30 Jahren in irgendeiner Weise mit ihren Großeltern kommunizieren wollen und sie fragen wollen, wie war das eigentlich damals, dieses und dieses Ereignis. Ne? Und das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Situationen, die auch unterschiedlich bewertet werden. Insgesamt war immer so die Skepsis zu spüren, dass solche Technologien eigentlich nur unter professioneller Begleitung einzusetzen sind. Also dass es eigentlich nochmal jemanden braucht, der das irgendwie einordnet, was da gerade emotional auch passiert.
Warum?
Das ist aber natürlich auch potenziell. Naja, also sozusagen, es gibt ja bestimmte Zielgruppen, Kinder und Jugendliche beispielsweise, die sowieso besonderen Schutz verdienen. Aber auch bei allen anderen Gruppen haben wir natürlich immer das Problem, dass Tod und Trauern vielleicht auch sowas wie abschließen können bedeutet. Und sozusagen die Angst, die immer geäußert wurde, ist, dass das diese Technologien gerade nicht ermöglichen. Also dadurch, dass immer neue Kommunikation produziert wird.
Es gibt mittlerweile eine ganze Industrie, die sich mit diesen Dingen beschäftigt, die ihnen also hilft, ihren persönlichen Avatar von einem geliebten Menschen zu erstellen, damit sie den dann ewig bei sich haben. Die verdienen natürlich Geld damit. Und es gibt auch einen Dokumentarfilm schon darüber, er heißt Eternal You, koproduziert vom WDR. Ich habe den gesehen, da war eine Szene zu sehen, in der die KI in einem solchen Gespräch völlig ausrastet und sogar ihr Gegenüber bedroht, weil der Mensch es gewagt hat zu sagen, du bist ja nur fake, nicht echt, ich weiß, dass du tot bist. Wie kann sowas passieren?
Ja, also da muss man sich überlegen, wie diese KI überhaupt funktioniert. Also diese Szenen, die wirken ja immer so, als ob man der KI da Bewusstsein unterstellen könnte. Also die agiert dann gegen die Person, die sie beleidigt, aber das ist natürlich gar nicht so. Diese Anwendungen des digitalen Weiterlebens basieren in der Regel auf großen Sprachmodellen, die ja mit unzähligen Daten aus dem Internet trainiert werden. Und auch bei den bekannten Sprachmodellen, ChatGPT und so weiter, ist ja bekannt, zumindest in früheren Versionen, wenn man die lange genug promptet, dann kommen dann plötzlich auch rassistische Antworten und sowas, weil das einfach in den Trainingsdaten vorliegt. Mhm. Und das ist immer das Problem, was natürlich auch beim digitalen Weiterleben oder bei solchen Anwendungen dann plötzlich durchschlagen kann.
Welche Handlungsempfehlungen würden Sie denn auf Grundlage Ihrer Forschung geben?
Also wir haben verschiedene Handlungsempfehlungen erstellt, auch tatsächlich einfach sicherheitstechnische Belange und datenschutzrechtliche Risiken versucht einzuschätzen. Wir finden es grundsätzlich, glaube ich, problematisch, wenn so ein Umfeld von Tod, Sterben und Trauer eben ökonomisiert wird. Und das tun, wie Sie auch gesagt haben, diese Technologien normal, die entstehen ja nicht aus purer Menschenliebe. Das heißt, auch hier sind wir dafür, dass es auf jeden Fall nicht über Datenökonomie finanziert wird, weil in diesen Kontexten natürlich sehr sensible Daten abgegriffen werden können, sondern hier eher Bezahlmodelle gewählt werden. Es braucht einen sehr umfassenden Schutz und eine umfassende Information der Angehörigen, die solche Dienste nutzen. Wir brauchen auch sozusagen Schulungen von Firmen, die sowas anbieten, um einfach sozusagen für die Sensibilität des Bereiches sich dem wahr zu werden und so weiter.
Sollte ich also auch in meinem Testament dann festhalten, neben all den anderen Dingen, die man da reinschreibt, oder in der Patientenverfügung, bitte macht aus mir keine digitale Kopie nach meinem Tod?
Naja, also tatsächlich ist es so eine Idee natürlich, dass es feste Verträge braucht und auch ganz klar festgehalten werden muss, wenn so ein Avatar existiert, mit welchen Personenkreisen darf der überhaupt reden, passiert das in einem geschlossenen Ort, an einem öffentlichen Ort und so weiter und so fort. Aber man muss sich natürlich immer bewusst sein, wir reden hier über einen Markt, der ja noch keine breite Durchdringung besitzt. Medien berichten darüber sehr viel, weil das natürlich auch einfach ein sehr, sehr durchschlagendes und kulturell interessantes Thema ist. Aber wir haben es immer noch mit Einzelfällen zu tun. Gleichwohl ist aber festzustellen, dass natürlich sozusagen das Potenzial dieses Marktes auch schon erkannt wird und der natürlich auch weiter wachsen wird in Zukunft.
Sagt der Medienkulturwissenschaftler Dr. Martin Hennig über sein Projekt EDDiLive. An der Uni Tübingen läuft das. Hennig, Ihnen herzlichen Dank.
Danke auch.
Und wenn Sie nochmal googeln wollen nach dem Dokumentarfilm, den ich erwähnt habe, der heißt Eternal You. Mhm. Die Klimakrise hat ganz viele Ursachen. Unser Individualverkehr ist eine davon. Flugreisen, Autos, LKWs. Eine andere sind pupsende Rinder. Ja, Methangase in Kuhpfürzen, Ammoniak in der Gülle. Und könnte man sagen, einfach kein Fleisch mehr essen, keine Milchprodukte, aber das kommt für die meisten Menschen nicht in Frage. Also, wird nach Lösungen gesucht, wie man in der Milchviehhaltung zu weniger Treibhausgasemissionen kommen kann. René Meite hat dazu jetzt eine Studie veröffentlicht. Er ist Doktorand in der AG Agrarökonomie am Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung, dem ZALF, im schönen Münchenberg, hier bei uns in Brandenburg. Herr Meite, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ist der Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasen insgesamt nicht verschwindend gering?
Ja, natürlich sind wir mit 7,7% an Deutschlands Treibhausgasemissionen eher gering. Man könnte sagen verschwindend, aber letztlich müssen ja in allen Sektoren die Emissionen reduziert werden. Und da gibt es verschiedene Hebel, so wie Sie schon gesagt haben, pupsende Rinder, eben da die Methanemissionen zu reduzieren oder eben auch Ammoniak.
Man kann sagen,
um die Klimaziele zu erreichen.
Man kann sagen, Kleinvieh macht auch Mist, ne?
Ganz genau, ja.
Lohnt sich also genauer hinzuschauen. Wo genau, klären Sie uns da nochmal auf, wo genau entstehen bei der Milchtierhaltung Treibhausgase? Was passiert da?
Ja, also zuerst einmal entstehen natürlich Treibhausgase, wenn man das Futter bereitstellt, das Futter herstellt auf dem Acker, man düngt, es werden Emissionen da durch, mit Ammoniak, aber auch Methan erzeugt. Aber der Haupthebel ist hier natürlich bei der Verdauung der Rinder, auch der Milchkühe natürlich. Und da sind wir mit 75% der Treibhausgasemissionen in der Tierhaltung von Methan mit dabei. Und da ist eben ein großer Hebel, um Methan zu reduzieren und damit eben auch das Treibhausgas.
Und deswegen haben Sie die Verdauungsprozesse von Milchkühen verändert, indem Sie dem Futter der Kühe Rotalgen beigefügt haben. Was genau verändert sich dadurch?
Ja, die Rotalge hat eben einen Stoff in sich. Also es ist Asparagopsis, eine Alge, die Bromoform enthält. Und dieses Bromoform sorgt eben dafür, dass im Verdauungsprozess die Methanogenese einfach verringert wird. Und damit weniger Methan eigentlich ja durch das Maul des Rindes beim Ruktus ausgestoßen wird und weniger eigentlich beim Pups. Mhm. Genau, das ist so der Prozess erstmal.
Die Methanogenese. Und die Milch von mit Algen gefütterten Kühen, die schmeckt dann nicht nach Sushi?
Ja, das sind teilweise noch offene Fragen, ob sich der Geschmack verändert oder eben auch, ob es gesundheitliche Beeinträchtigungen haben kann. Weil man auch zum Beispiel herausgefunden hat, dass eben gewisse Stoffe dann auch in der Milch sein können. Hm. Das muss man noch erforschen, ja.
Und Sie haben noch was Zweites gemacht. Sie haben nämlich Urin und Kot der Milchkühe in speziellen Kuhtoiletten aufgefangen und Schwefelsäure hinzugefügt. Welchen Effekt hat das denn?
Ja, also die Kuhtoilette ist erstmal ein System, bei dem versucht man eben Kot und Urin zu trennen, um eben im Stall Ammoniak-Emissionen zu reduzieren. Das ist ein weiterer Hotspot. Also Ammoniak entsteht zum großen Teil im Stall. Und wenn man Kot und Haaren trennt, dann und die nicht aufeinandertreffen, dann kann man eben die Ammoniakbildung reduzieren. Die Schwefelsäure ist ein Aspekt, der bei der Gülleansäuerung in einer dritten Maßnahme dann erforscht wurde.
Und macht genau was, der Effekt der Schwefelsäure?
Ja, die Schwefelsäure verändert den pH-Wert der Gülle und wenn der pH-Wert geringer wird, wie ja Säure vielleicht dann klar ist, dass der pH-Wert sinkt und dann wird eben damit die Ammoniak-Emission reduziert und auch Methan-Emissionen können damit reduziert werden.
Dann kommen wir mal zum Ergebnis Ihrer Studie. Wie viel weniger Treibhausgase werden produziert, wenn man das alles so anwendet, wie Sie das gemacht haben?
Genau, also wir haben uns diese in unserer Studie, erstmal haben wir es nicht selbst durchgeführt, wir haben uns auf Studien basiert, die das durchgeführt haben und haben die als Dateninput in unsere Ökobilanzierung, die wir durchgeführt haben, mit einfließen lassen. Und wenn man jetzt eben alle diese genannten Maßnahmen miteinander kombiniert in einem Betrieb anwendet, kann man die Treibhausgasemissionen eben um 20-30% reduzieren und dabei hat eben das Zufüttern dieser Alge ein sehr großes Potenzial, einen sehr großen Anteil an der Reduktion.
Ich ahne natürlich, es gibt da einen Haken, also die Herstellung von Rotalgen kostet Geld und Energie. Ich vermute, zu viel Schwefelsäure ist auch nicht gut für die Ökobilanz und Sie bräuchten, das habe ich gelesen, bei Ihnen mindestens 4 Toiletten für 25 Kühe. Also dann im Prinzip ein eigenes Gebäude, ein Klogebäude für die Kühe. Ist Ihre Studie also in der Praxis gar nicht umsetzbar?
Ja, da muss man natürlich gucken, gerade bei der Alge ist man da noch wirklich am Testen, wie das funktionieren kann. Um wirklich diese Reduktion zu erreichen, die wir hier herausgerechnet haben, da muss man schon einen großen Anteil füttern, ne, und den auch konstant übers Jahr. Da ist noch nicht ganz klar, wie konstant diese Reduktion beibehalten werden kann übers Jahr oder über die Lebenszeit der Kühe. Bei der Toilette beispielsweise, wie Sie schon sagten, man braucht ziemlich viele Kühe. Beispielsweise haben wir in Brandenburg Betriebe, da sind über 600 Kühe dabei. Also das kann man jetzt hochrechnen. Da braucht man dann, wie gesagt, ein eigenes Gebäude vielleicht. Vielleicht ist es eher eine Maßnahme für kleinere Betriebe. Mhm. Na, und bei der Gülleansäuerung, das wird auch schon seit 10 Jahren eigentlich in den Niederlanden gemacht oder auch in angrenzenden Ländern. Nur bei uns gibt es da eben noch, von der Regulierung ein paar Hürden, die da genommen werden müssen, damit das auch hier eine Praxis sein kann.
Also theoretisch machbar, praktisch umsetzbar, setzen wir mal ein Fragezeichen hinter, aber wir sind ja noch im Bereich der Forschung. Ich sage herzlichen Dank an den Doktoranden in der AG Agrarökonomie am Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung, dem ZALF, in Münchenberg, René Meite. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne.
Schönes Wochenende. Die Babyboomer, damit bezeichnet man im Westen generell die Leute, die so Mitte der 50er bis 1965 etwa geboren sind und die den Wirtschaftsboom mitgemacht, aufgebaut, erzeugt haben. Die Babyboomer also im Osten, also in der DDR, sind es eher die Generation der Distanzierten gewesen, die der DDR-Regierung oft auch kritisch gegenüberstanden. Was beide gemeinsam haben, diese Generationen, sie haben in der Regel nicht besonders gesund gelebt. Ja, zu viel geraucht und getrunken, zu viel Sonne, Zucker, Fleisch. Krebs ist deshalb als Folge dieses Lebenswandels keine seltene Diagnose. Eine neue Studie der US-amerikanischen Krebsforschungsgesellschaft zeigt nun aber auch einen Anstieg bestimmter Krebsarten bei jüngeren Menschen. Das wollen wir uns mal genau anschauen mit Hilfe des Medizinprofessors Ulrich Keilholz. Der Onkologe ist Direktor des Charité Comprehensive Cancer Centers und er hat sich diese Studie dankenswerterweise für uns angeschaut. Herr Keilholz, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Wenn ich so mit 60 die Quittung kriege für einen unvorsichtigen Lebenswandel, dann ist das nicht schön, aber dann ist das eben so. Aber die Millennials, um die es hier geht, die sind in den 80er und 90er Jahren geboren, die hatten doch im Prinzip noch gar keine Zeit, ihren Körper zu verwüsten, oder?
Ja, das stimmt leider nicht ganz. Und diese Studie zeigt, dass eine Reihe von Ursachen doch für die insgesamt relativ seltenen, aber doch immer wieder vorkommenden Krebserkrankungen auch bei jüngeren Menschen wichtig sind.
Mhm. Welche Krebsarten tauchen denn vermehrt auf in dieser Altersgruppe der Millennials?
Das ist erstmal eine eher zusammenhanglose Gruppe von Krebserkrankungen und interessanterweise vor allem bei jüngeren Frauen. Das sind bestimmte Arten von Brustkrebs, von Eierstockkrebs oder Gebärmutter, aber auch bei Gallenwegen, Magen und Darm. Die haben erstmal nicht viel miteinander zu tun. Und Sie sagten vorhin, Körper verwüsten. Die Frage ist, wo ist da der Zusammenhang?
Mhm. Wo ist er denn?
Man weiß es aus dieser Studie nicht genau. In dieser Studie wurden insgesamt in der US-amerikanischen Bevölkerung die Krebsfälle von 2000 bis 2019 untersucht. Und das waren insgesamt 24 Millionen Krebsdiagnosen und 7 Millionen Todesfälle, also ganz, ganz viele. Und man hat diese Gruppe von Krebserkrankungen gefunden. Interessanterweise haben die alle mit Übergewicht zu tun. Das heißt, die sind bei Leuten mit starkem Übergewicht alle deutlich häufiger. Und wir kennen das in den USA, die starke Übergewicht bei jungen Menschen in den letzten, ja, im Grunde 30 Jahren ganz stark zugenommen hat.
Wenn man das vergleicht mit Übergewicht in Deutschland, ist das hier dann weniger? Also gibt es das in dem Maße bei uns gar nicht so, weil es ein speziell US-amerikanisches Problem ist?
Übergewicht gibt es in Deutschland natürlich auch, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß. Also ich war völlig erschrocken, als ich in meinen Studienjahren in den USA in einer Krankenhaus mal gearbeitet habe, die Ausmaße der übergewichtigen Patienten dort zu sehen, das war schon beeindruckend. Das gibt es in dieser Form nicht, obwohl natürlich das Übergewicht auch hier ein zunehmendes Problem ist. Und gerade, und deswegen ist die Studie so wichtig, gerade bei Kindern und Jugendlichen nimmt das ja zu. Und das ist etwas, wo man wahrscheinlich aufpassen muss.
Kann man das in einem Satz sagen, wo genau der Zusammenhang ist zwischen Übergewicht und Krebserkrankungen?
Leider sind es drei Sätze. Das okay. Einmal sind das Veränderungen in den Hormonen, gerade bei Frauen, die Hormonzusammensetzung. Und dann sind es gewisse Reizungen im Magen-Darm-Trakt. Und dann hat es mit ballaststoffarmer Ernährung zu tun. Das betrifft dann den Darm speziell. Das sind die drei Hauptfaktoren.
Diese neue Studie weist aber auch auf Krebserkrankung bei Millennials im Mund- und Rachenbereich hin, richtig?
Ja, das ist auch erstaunlich gewesen. Auch wieder vor allem eine Zunahme bei jüngeren Frauen. Und das sehen wir auch in Deutschland relativ stark. Die Ursachen dafür sind Rauchen und Alkohol. Und es ist einfach so, dass in Deutschland die jüngeren Frauen heutzutage sehr viel mehr rauchen als die Frauen, die 1950 oder gar 1920 geboren wurden. Die sind alle untersucht worden. In den USA ist das Rauchen schon zurückgegangen, aber das exzessive Trinken von Alkohol in jungen Jahren, das ist verbreitet und das wird von den Autoren als ursächlich angesehen. Ob da der Zusammenhang besteht, ist nicht so ganz klar mit dem Alkohol, aber mit Rauchen ist es klar.
Ich will das nicht verharmlosen mit der nächsten Frage. Ich hatte selbst schon Hautkrebs, aber es gibt ja immer auch diese Gegenbeispiele. Die Antithese zum Tod durch Selbstvergiftung, die sind für mich immer noch Keith Richards und Iggy Pop. Dürfen also alle, die gern weitermachen möchten mit ihrem wilden Leben, hoffen, dass sie ähnlich gute Gene haben wie diese beiden?
Also es spricht ja erstmal nichts gegen wildes Leben. Und die gute Nachricht der Studie ist auch, die Krebssterblichkeit ist nicht gestiegen. Das heißt, die Behandlungen sind effektiver und vor allem die Früherkennung ist effektiver. Das ist schon mal ein ganz wichtiges, positives Ergebnis. Ansonsten, gute Gene gleichen nicht alles aus, senken nur insgesamt das Risiko und einzelne Menschen dienen Beispiel dafür, wie man sich insgesamt verhalten sollte.
Also, eine Studie aus den USA sagt, es gibt eine Häufung von bestimmten Krebsarten, auch bei Millennials. Übergewicht spielt eine große Rolle, das haben wir jetzt gehört. Dankenswerterweise hat sich diese Studie für uns angeschaut. Der Medizinprofessor Ulrich Keilholz, Onkologe und Direktor des Charité Comprehensive Cancer Centers. Herr Keilholz vom CCCC, danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank auch und einen gesunden Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Lichtverschmutzung, haben Sie wahrscheinlich schon vorhin gehört, ist nichts Gutes. Das stört Insekten auf ihren Flügen, die sich angezogen fühlen von zu hellen Straßenlaternen. Und jetzt gibt es eine neue Studie der Chinese Academy of Sciences, erschienen in einer Fachzeitschrift Frontiers in Plant Science. Habe ich zuvor noch nie was von gehört. Und die behauptet, dass durch die Straßenbeleuchtung entwickeln die Straßenbäume härtere Blätter und die seien von Insekten nicht mehr so leicht durchzubeißen. Ja, was ist das nun? Vorteil für die Bäume, Nachteil für die Insekten? Fragen wir einen, der die Studie genau gelesen hat.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Einen hoffentlich nicht so gut beleuchteten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Grüße nach Venedig. Night, night.
Vielen herzlichen Dank. Ja, aber auch hier geht alles den Bach runter. Keine Insekten, keine Tauben. Also für Menschen ist es schön, aber für die anderen Lebewesen ist es, glaube ich, auch hier nicht mehr ganz so schick.
Sag mal, haben die Kollegen, Kolleginnen eine Erklärung dafür, wie das zusammenhängen soll, dass wenn ein Baum steht in der Nähe einer Laterne, dass er dann plötzlich härtere Blätter entwickelt?
Ja, hört sich wirklich komisch an, ne? Und entdeckt wohl das erstmals, dass irgendwas bei den Pflanzen anders ist, natürlich in den ganzen Zuchten. Deswegen gibt es zum Beispiel Informationen aus der Blaubeerzucht. Ne, kennen auch alle in Berlin und Brandenburg. Überall im schicken Supermarkt stehen jetzt Blaubeeren und Himbeeren und alles Mögliche rum. Und die werden natürlich dann mittlerweile, wenn es geht, in Gewächshäusern gezüchtet, damit die möglichst schick sind. Und da ist aufgefallen, viele von den Pflanzen wachsen wunderbar. Es ist überhaupt nichts zu beobachten im Gewächshaus. Andererseits gibt es da natürlich auch keine natürliche Umgebung. Da schwirren keine Insekten rum, da fliegen keine Vögel durch und so. Ist alles geschützt. Also hat man draußen mal ein bisschen nachgeguckt und festgestellt, dass die Bäume, die zu sehr beleuchtet werden, das als Stress ansehen. Also das gefällt denen nicht, weil die haben eine innere Uhr, die ist einprogrammiert, so wie bei Menschen und anderen Lebewesen gibt es das auch. Und wenn die jetzt gestört wird durch das Licht, dann wehren sie sich, weil sie wissen nicht, was los ist. Und die dickeren Blätter dienen normalerweise dazu, dass erstmal grundsätzlich alles, was von außen so kommen könnte an Lebewesen, bisschen abgewehrt wird. Das heißt, die können nicht mehr so leicht gefressen werden. Die Bäume wissen ja nicht, was genau los ist. Deswegen haben die Kollegen und Kolleginnen sich das bei 180 Bäumen mal angeguckt in Beijing. Und da sind wir jetzt genau beim Punkt. Dort gibt es nämlich schon lange keine Insekten mehr. Ich habe da schon vor 50, 20 Jahren in Beijing kein einziges Insekt mehr gesehen. Das hing damit zusammen, dass der Mao, der frühere Führer in China, hat gesagt, alle Lässlinge müssen getötet werden. Also Spatzen zum Beispiel müssen alle getötet werden. Alle Fliegen müssen alle getötet werden und so. Das hat dazu geführt, dass man eine insektenfreie Stadt hat. Das heißt, die Bäume haben wahrscheinlich in ihrer Lebenszeit, also das waren zwei verschiedene Bäume, Roteschen und japanische Schnurbäume, sowieso noch nie Insekten erlebt. Aber wie gesagt, sie wissen es ja nicht, weil es in ihrem Erbgut nicht drinsteht. Es ist also eine Abwehrreaktion. Gleichzeitig machen die Bäume aber was anderes. Wenn sie dickere Blätter herstellen müssen oder glauben zu müssen, dann können sie ihre Energien nicht für was anderes anwenden, nämlich, sagen wir mal, für die Baumgesundheit. Also es verändern sich dann auf einmal auch noch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel die Menge des Kohlenstoffs, die Menge des Stickstoffs, die da drin ist und vieles andere. Das heißt, kurz gesagt, der Baum ist im Daueralarm und ist dauer gestresst und versucht jetzt irgendwas zu machen. Er schreit sozusagen.
Ja, nun muss das ja auch für irgendjemanden schlecht oder gut sein. Ich bin da noch unentschieden. Normalerweise sollten die Bäume sich doch freuen, dass sie jetzt dickere Blätter haben, besser geschützt sind vor Fressfeinden, vor Insekten. Klar, die Insekten verhungern, aber wenn du sagst, in Beijing gibt es eh keine mehr.
Ja, da hast du recht. Es ist tatsächlich so, dass die Lehre weniger für die Großstädte besonders interessant ist, sondern vielleicht eher für Stadtränder oder so, wo noch irgendwas lebt. Denn eigentlich ist es ja nicht schlimm. Ein Baum hat ja super, super viele Blätter und es gehört ja auch zum Kreislauf des Lebens, dass einige Blätter gefressen, überhaupt kein Problem. Das heißt, was man eigentlich da sieht, ist, dass Problem Nummer eins, das Licht stört die Insekten in ihrem natürlichen Leben und viele andere Tiere in der Stadt. Das heißt, sie können sowieso schon nicht leben. Und Nummer zwei, jetzt werden auch noch die Blätter dicker und diejenigen Insektenlarven, die von Baumblättern leben könnten vielleicht noch, die können auch nichts mehr fressen. Das heißt, es ist ehrlich gesagt schlecht für alle. Es ist schlecht für Bäume, weil sie dauergestresst sind, weil sie nicht mehr in ihre Gesundheit was reinstecken können. Und es ist schlecht für Insekten, weil sie auch nichts mehr zu essen kriegen. Also leider eine Lose-Lose-Situation. Und wie viele schon gehört haben, besser wäre es natürlich, wenn man nachts das Licht einfach mal ausmachen würde.
Ja, aber nur nicht für die Anwohner, lieber Marc. Vielen Dank.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Also ich persönlich finde ja, beim Sommer 2024, da kann man nicht meckern, gefällt mir sehr gut. Mal gibt's Wetter zum Durchlüften, so ein bisschen wie gestern, dann gibt's richtigen Regen, da sieht man mal wieder, wie Regen aussehen kann, die Bauern in Brandenburg freuen sich und dann wird's wieder brütend heiß. Ja, kommende Woche kann's wieder Temperaturen über 30 Grad geben. Leider gibt's bei großer Hitze auch immer Leute, die dann durchdrehen, ja, die aggressiv werden und Stress machen. In den Freibädern, auf der Straße, in den Öffis. Jetzt können Sie sagen, ist halt so. Aber die Profis fragen lieber mal nach, ob die Wissenschaft das nicht irgendwie erklären kann. Beim Psychiater und Stressforscher Professor Dr. Mazda Adli. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störung an der Charité und Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin. Herr Adli, guten Tag.
Hallo und guten Tag.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Hitze und Hass, Hitze und Gewalt? Sehen Sie das?
Den gibt es tatsächlich. Also wir wissen, dass an heißen Tagen das Risiko für zwischenmenschliche Konflikte, häusliche Gewalt, Aggression steigt. Also das kann man mittlerweile in ganz vielen Studien nachweisen. Also man kann sich vorstellen, pro Grad Temperaturanstieg gibt es 4% mehr zwischenmenschliche Konflikte.
Eine Studie aus dem Jahr 2022 hat außerdem nachgewiesen, dass Hassreden im Netz bei heißen Temperaturen zunehmen. Finden Sie das einleuchtend?
Das leuchtet mir total ein, weil unser gesamtes Verhalten, unsere Emotionen natürlich auch durch Hitze beeinflusst werden. Hitze gerät richtig ins Gehirn, kann man nachmessen und führt einerseits dazu, dass wir im Kopf irgendwie anders entscheiden, zum Beispiel, dass wir weniger abwägen, dass wir viel kurzfristiger entscheiden, emotionaler entscheiden und gleichzeitig werden wir eben auch reizbarer, wir werden unleidiger und das alles führt dann eben dazu, dass eben zum Beispiel sowas wie Hassreden passieren, aber auch viel mehr auch andere aggressive und emotionale Reaktionen zu beobachten sind.
So richtig verstehe ich das aber nicht. Ich kann nur erstmal von mir ausgehen. Mir geht es so, dass große Hitze mich eher träge macht. Ich bewege mich langsam, ich will weniger reden. Und ich frage mich, wer will sich denn prügeln, wenn einem schon beim Aufstehen der Schweiß in die Augen rinnt? Warum ist das so?
Ja, leider ist es so, dass das Gehirn einerseits langsamer wird, dass wir zum Beispiel auch uns weniger gut konzentrieren können. Ich glaube, das kennen wir alle. An heißen Tagen ist der Kopf schwerer, das Denken fällt uns schwerer. Das ist die eine Seite der Wahrheit. Und gleichzeitig werden wir aber reizbarer und aggressiver. Diese Mischung ist natürlich wirklich nicht so gut und führt dann eben auch dazu, dass es zum Beispiel mehr rote Karten beim Fußball gibt. Es gibt mehr Notaufnahmen im Krankenhaus und sogar auch die Suizidraten nehmen zu bei heißen Tagen.
Also in der Charité merken Sie das?
Ja, absolut. Also wir merken das natürlich überhaupt in Krankenhäusern, im Gesundheitswesen, dass es an heißen Tagen Menschen nicht gut geht und Aggression und Reizbarkeit nehmen natürlich auch zu.
Kann ich denn zumindest davon ausgehen, dass so ein Wutausbruch in Hitzezeiten schneller vorbei ist, weil die Hitze den Körper auch schneller erschöpft?
Das kann man leider so auch nicht sagen. Also das Ganze ist ja auch hormonell mitgesteuert. Also wir gehen, wahrscheinlich liegt es auch zum Beispiel an so einem Hormon wie Vasopressin. Das ist ein Hormon, was der Körper braucht, um die Temperatur zu regulieren und auch den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. Leider macht dieses Hormon aber auch aggressiver. Und deswegen ist das sozusagen nicht nur eine psychologische und emotionale Sache, die dahinter steht, sondern eben auch eine physiologische und hormonelle.
Also was raten Sie dann den Menschen, die das Gefühl haben, sie halten es jetzt einfach nicht mehr aus, es ist ihnen viel zu heiß und sie möchten jetzt gerne irgendwas kaputt machen?
Ja, dann am besten tatsächlich für Abkühlung sorgen, den Kopf runterkühlen. Wir brauchen natürlich auch sowas wie Hitzeaktionspläne. Berlin hat sich jetzt auch schon auf den Weg gemacht, sowas auch flächendeckend zu entwickeln. Und solche Hitzeschutzpläne für heiße Tage brauchen wir nicht nur sozusagen auf Ebene der gesamten Stadt, sondern am besten auch jeder für sich zu Hause. Wir sollten wissen, wie wir uns ein bisschen abkühlen können, wenn es ganz heiß wird. Ich würde zum Beispiel wichtige Entscheidungen dann nicht in der Mittagshitze treffen, sondern vielleicht früher morgen oder später am Abend.
Und nicht unbedingt zur Rush-Hour mit der U8 Richtung Hermannplatz fahren. Ich sage herzlichen Dank für diese Expertise, Professor Dr. Mazda Adli. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Charité und Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen. Schönes Wochenende.
Ebenso.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Wen stechen Mücken am liebsten? Manche Menschen werden von Mücken besonders gern gestochen. Aber woran liegt das? Unter anderem an drei Dingen. Laut einer US-amerikanischen Studie wirken besonders die Duftstoffe aus dem Schweiß anziehend. Am attraktivsten sind die Menschen, die sogenannte Carbonsäuren ausdünsten. Diese erzeugen den typischen Schweiß- oder Käsefußgeruch. Zweitens scheint der CO2-Gehalt in unserer ausgestoßenen Atemluft eine Rolle zu spielen. Schwangere oder Menschen mit höherem Körpergewicht stoßen mehr CO2 aus und locken so mehr Mücken an. Und drittens beeinflusst unsere Blutgruppe die Attraktivität für Mücken. Manche Arten scheinen besonders von Menschen mit der Blutgruppe 0 angezogen zu werden.